Es ist mir eine Freude, euch so ein bisschen einzuladen oder mit hineinzunehmen in das Thema Kosmologie, Biologie und die Intuition von Design. Ich erzähle euch mal, wo ich meinen eigenen Anknüpfungspunkt und meinen ersten Anknüpfungspunkt mit der Idee davon hatte. Ich habe hier unter anderem in Dresden studiert, an der damals hieß es Medizinische Akademie Karl Gustav Karos der TU Dresden, und natürlich hatte ich auch Biologie, und irgendwann, nach einer wirklich faszinierenden Vorlesung bin ich zu dem Biologieprofessor hingegangen und habe gesagt, also das war wirklich sowas von einmalig genial, wie sie uns das wieder alles erklärt haben, wie das da funktioniert mit der Photosynthese und was immer da es war, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe mich einfach geoutet und habe gesagt, ich bin Christ, ich glaube, dieses Ding muss einen fantastischen Schöpfer haben. Und darauf sagte er zu mir, ja, junger Mann, ich bete den Regenwurm an. Und was er damit gemeint hat, ist, da war ein Stück Wahrheit da drin, er hat es total ganz echt gemeint, er hat gesagt, so, ich verstehe das total, was Sie meinen, wenn man vor dem Ding, was man sich da anguckt, wenn man sich vor der Biologie, wenn man sich vor, ja, selbst wenn man den Regenwurm anguckt, wie komplex der geschaffen hat, welche phänomenalen chemischen Reaktionen innerhalb eines Regenwurms stattfinden, das ist sowas von erstaunlich, da muss man ein ehrfürchtiges, religiöses Gefühl haben, und er hat es in Richtung Regenwurm gelenkt, und ich an den Gott, der den Regenwurm gemacht hat, aber ist egal. jedenfalls, wo ich euch so ein bisschen mit reinnehmen möchte, ist in dieses Gefühl, was der Professor total absolut zu Recht hatte, dieses Gefühl, dass da etwas Erstaunliches ist in den einfachsten, wenn wir in Anführungsstrichen, den einfachsten Baustein des Universums und des Lebens. Paul Davis, ein britischer Physiker, ein bekannter Sachbuchautor und ein bekennender Atheist, hat folgende These in die Welt gestellt. Und ich mag Paul Davis, der ist so brutal ehrlich, der verteilt Ohrfeigen nach rechts oder links, völlig egal, ob das gegen mich als Theist geht oder an seine anderen eigenen Atheisten. Er sagt, keine wissenschaftliche Erklärung für das Universum kann als stimmig angesehen werden, wenn sie nicht den Anschein von wohlüberlegtem Design deutet. Das heißt, was Paul Davis hier macht, ist Folgendes. Er sagt, wenn wir dann nach einer Erklärung suchen, wo das ganze Ding herkommt, eine Erklärung, was die Grundbausteine des Lebens sind, eine Philosophie, die das Leben zusammenhält, dann muss man in Betracht ziehen, dann muss der Erklärer in Betracht ziehen, dass das Ganze so aussieht, als ob dahinter wohlüberlegtes Design steckt. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit rein in einen historischen Abriss. Seit Tausenden von Jahren beschäftigen sich Menschen mit den großen Fragen der Existenz. Nämlich, warum sind wir hier? Wie begann das Universum? Wie hört es vielleicht mal auf? Warum ist das Universum, wie es ist? Und Menschen haben immer innerhalb ihrer eigenen Denkmuster, ihrer eigenen Gruppe, in der sie sich verhaftet waren, gedacht. Also wenn wir zum Beispiel uns an die alten Griechen dran erinnern, die schon sowohl wissenschaftlich geforscht haben, als auch auf der philosophische auf der Suche waren, was die Welt zusammenhängt, haben sie in Denkmustern gedacht, die ihre Generation inne war. Dann innerhalb oder mit dem Ausbreiten des Christentums hat die Wissenschaft einen neuen Schub bekommen, und viele unserer grundlegenden Wissenschaftler, die sozusagen überhaupt erstmal die Bahn geebnet haben, sind im westlichen Christentum aufgewachsen. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Christentum schon immer die Idee gefördert hat, dass das Universum entdeckbar ist, dass ein Gott die Welt gemacht hat und wir, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind, die Fähigkeit haben zu entdecken, wie Gott die Welt gemacht hat. Und ich habe euch einfach nur mal ein Beispiel mitgebracht. Johannes Kepler hat, nachdem er die Gravitationslehre entdeckt hat, also nach welchen Gesetzmäßigkeiten Planeten umeinander bewegen, nachdem er das sozusagen daraus gefunden hat, hat er, sein erster Ausspruch soll gewesen sein, mein Gott, ich denke deine Gedanken nach dir. Also im Sinne von, ich habe etwas entdeckt, ich denke etwas, ich habe ein Prinzip entdeckt, was du selber gedacht hast. Und dann ist Folgendes passiert. Aufgrund dessen, dass die kosmologische Entdeckung weitergegangen ist und dass man eine Veränderung stattgefunden hat von einem weltzentrierten Weltbild, also erdezentrierten Weltbild, hin zu einem sonnenzentrierten Weltbild, und aufgrund dessen, dass verschiedene andere Faktoren mit da reingespielt haben, wie zum Beispiel eine Säkularisierung, ein Humanismus, ein Atheismus, die darwinische Evolutionstheorie, ist, wie man die Welt gesehen hat und wie Menschengruppen die Welt gesehen haben, das hat sich verändert zu dem sogenannten kopernikanischen System. Das ist das System der Mittelmäßigkeit. Das heißt, man hat gedacht, dass man, was man auch in der Erde sieht, ist eine zufällige Abbildung von tausend anderen Möglichkeiten der Erde, wie sie auch sonst irgendwo so im Universum hätte geben können. Die Idee hinter dem kopernikanischen System ist, wir sind ein Zufallsprodukt, das Universum ist ewig, hat schon immer existiert, wird immer existieren, und wenn hier irgendwo mal das Leben auf der Erde zu Ende geht, dann geht irgendwo, entspringt neues Leben auf einem anderen Planeten, weil alles ist mittelmäßig. Wir sind einfach so im Durchschnitt irgendwo so drin und gehen auch irgendwann vielleicht auch wieder unter. Und dann ist was Interessantes passiert. In 1960 hat Brandon Carter, eine ziemlich unbekannte Persönlichkeit, ein Papier rausgebracht, und er hat folgende Frage sich gestellt. Er hat gefragt, was wäre denn, wenn die Naturkonstanten einfach leicht verändert worden wären? Also was ist, wenn man zum Beispiel die Gravitationskraft nur einfach um den Zehntel nach unten schreibt oder nach oben schraubt? Was passiert dann mit dem Universum? Und für denjenigen, den interessiert, das nennt man eine sogenannte kontrafaktische Analyse, und hat das Papier geschrieben und keiner hat es beachtet, nur ganz wenige Leute. Und dann passierte aber Folgendes. Im Laufe der Zeit, in den 70er und 80er Jahren, ist man immer weiter dazu gekommen, indem man entdeckt hat, dass das Universum ganz delikat und fein abgestimmt ist. Also dass man diese Naturkonstanten, die man findet, nicht einfach willkürlich verändern kann. Du kannst nicht einfach die Gravitationskraft um 10% nach oben oder nach unten senken und denken, es bleibt alles so, wie es ist, nur wir sind einfach nur ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter. Sondern die Idee ist, dass so wie das Universum geschaffen ist, dass wie so eine Art Soundboard ist, wie wir da hinten haben. Wie viele Knöpfe haben wir zum Drehen? Viele, okay. So ganz viele Knöpfe, ja, nehmen wir mal an, 40 Knöpfe. Und die Idee eines fein gestimmten Universums ist folgendes. Da hat jemand die Knöpfe alles so schön eingestellt, aber der hat auch nicht probiert. Der hat nicht gesagt, sag mal was, sozusagen, nee, das war ein Mülluniversum, schmeiß mal weg, fangen wir nochmal von vorn an. Sondern der hat im Vorhinein das alles ganz fein eingestellt, auf den Starttropfen gedrückt und dann plötzlich kam ein fantastischer Sound raus. Und die Idee hinter der Feinabstimmung ist, dass da jemand in Anführungsstrichen an den Regelknöpfen geschraubt hat und das ganz präzise so eingestellt hat, und du kannst an den Regelknöpfen nicht dran rumspielen. Du kannst die einfach nicht ein Stück höher oder runter machen, weil dann bricht das ganze System zusammen. Also da ist nicht die Idee von, ja, dann funktioniert das System vielleicht nicht ganz so gut. Das System bricht tatsächlich komplett zusammen. Und dieses Prinzip nennt man also das sogenannte anthropische Prinzip, also im Sinne, alles ist auf die Entwicklung des Menschen hin irgendwie so ausgerichtet gewesen. Punkt. Und dann ist Folgendes passiert. Carters These fängt an, so einige heftige Kontroversen auszulösen. Und in den 80er Jahren hat man das sogenannte anthropische Prinzip noch so ein bisschen als quasi religiösen Hokuspokus abgetan. Und mit einem Male hat das Fahrt aufgenommen, weil man immer mehr auch über den Kosmos entdeckt hat. Und heute sind wir an dem Punkt, wo das anthropische Prinzip überhaupt nicht mehr ignoriert werden kann. Gehirne laufen heiß, Erklärungen für das Ganze kommen hervor. Und jetzt möchte ich euch mal wieder zu meinem Paul Davis führen. Der hat Folgendes gesagt, also über sich selber. Ihr müsst dran denken, das ist selber ein Atheist. Also der ist einfach generell so sarkastisch. Ja? Also ich bin nicht gemein, dass ich gerade, der ist einfach so. Ja? Der sagt, an dieser Stelle wurden die Atheisten hellhörig. Unglücklich darüber, dass Feintuning der physikalischen Gesetze ein bitteres Geschmäckle einer Art göttlichen Designs beinhalten möge, stürzen sie sich geradezu auf die Theorie der Multiversen als eine nette Erklärung dafür, dass das Universum so unheimlich biofreundlich ist. Das heißt, was Paul Davis hier sagt, ist, er sagt Folgendes. Mit einem Mal haben die Atheisten und alle anderen Wissenschaftler übrigens auch, oder zumindest die Kosmologen, vergessen, dass es ein kopernikanisches System ist. Und jeder fängt jetzt an, nach Erklärungsmodellen zu suchen, warum das Universum so fein abgestimmt ist. Und da gibt es sogar, das bringt sogar solche Blüten hervor, dass man in der Wissenschaft heute glaubt, dass es Multiversen gibt. Das heißt, es gibt eine unendliche Anzahl von Universen. Und wir sind nur eine davon. Man will da dieses Prinzip der Zufälligkeit aufrechterhalten. Man will also sozusagen die Idee behalten, ja, wir sind vielleicht doch einfach nur zufällig. Das heißt, wir sind nur eins von ganz vielen Universen und die anderen können wir einfach nur nicht sehen. Warum beschäftigen sich inzwischen heute Wissenschaftler ernsthaft mit solchen Thesen? Weil man nicht mehr drum herum kommt, dass es eine Art Feinabstimmung gibt oder dass es so etwas gibt, als eine, dass das ganze Ding, in dem wir leben, den Anschein erweckt, als ob das Ganze designed ist. Und das führt dazu, dass sich viele Wissenschaftler, unter anderem auch viele Atheisten, zu einigen erstaunlichen Statements hinreißen lassen. Ich habe euch hier mal Freeman Dyson mitgebracht, US-amerikanischer Physiker, Mathematiker, der gesagt hat, the universe knew that we were coming. Irgendwie wusste das Universum, dass wir kommen würden. Ja? Das hat sich darauf eingestellt irgendwie und so nett eingerichtet, so wie wenn wir Gäste kriegen, machen wir vorher alles noch schön sauber und ordentlich, um den Anschein zu erwecken, dass wir immer so sind. Ne? So. Sir Fred Hoyle hat gesagt, guckt sich das Universum an und sagt, jemand mit gesundem Menschenverstand würde sagen, dass ein Superintellekt mit dem Physikbaukasten gespielt hat. So. So. Und jetzt möchte ich euch, um so nochmal ein Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich ist, dass das Universum designed ist und wie prägnant das ist und wie fein das ist, möchte ich euch noch so ein bisschen in die Entstehung des Universums mit hineinnehmen, also in genau das Feld, was wir letzte Woche mit Michael Schulz hatten. Und ich habe mir von ihm sein Video ausgeliehen, um einfach nochmal, dass wir nochmal sozusagen eine Zusammenfassung von dem kriegen, was bei der Entstehung des Universums so passiert ist. Die ersten paar Minuten des Urknalls. So, da muss ich einfach noch drauf drücken, dann geht's los. Nee.
Phase von ca. 10 hoch minus 43 Sekunden unbeschreiblich kurz war, entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Denn die Naturgesetze, mit denen wir vertraut sind, wurden in diesen ersten Momenten extremer Energie und extremer Hitze erst geboren. In den 20er Jahren entdeckte Edwin Hubble, dass das Universum sich ausdehnt und die Galaxien sich voneinander entfernen. Bis dahin hatte man das Weltall für statisch gehalten. Jetzt stellte sich die Frage, wenn es eine Entwicklung gab, wo nahm sie ihren Anfang? Ein wichtiger Beleg für den Urknall war die Entdeckung seiner kosmischen Hintergrundstrahlung 1964. Heute kann die Geschichte des Universums recht genau geschrieben werden. Vor etwa 13,7 Milliarden Jahren fing alles an. In den ersten 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall expandierte das Universum mit mehr als Lichtgeschwindigkeit in der sogenannten Inflation. Es wurde in extrem kurzer Zeit extrem viel größer. Sekundenbruchteile später bildete sich erstmals Materie, als sich Teilchen und Antiteilchen nicht mehr vollständig gegenseitig aufhoben. Innerhalb etwa einer Mikrosekunde formierten sich Quarks zu Wasserstoffatomkernen. In den nächsten 100 Sekunden entstanden auch die komplexeren Helium-Atomkerne. Das All war heiß und undurchsichtig. Lichtteilchen kollidierten ständig mit Materieteilchen. Doch nach etwa 400.000 Jahren änderte sich das. Die Atomkerne hatten sich mit den Elektronen zu neutralen Atomen vereinigt. Licht konnte sich jetzt ausbreiten. Das Universum wurde durchsichtig. Doch bis es dazu kam, dass die ersten Sterne sich bilden konnten, musste sich das Universum noch 200 Millionen Jahre abkühlen.
So, vielen Dank. So, das haben wir uns das letzte Mal angeguckt mit Michael und das klang so einfach, dass ich mir gesagt habe, so einfach kann man das nicht so sozusagen drüber gehen lassen, weil dieses Video und man denkt einfach, ach, es hat einfach einen großen Knall gegeben und dann ist das Ganze irgendwie, hat sich dann nach außen ausgebreitet, muss eigentlich, abgesehen davon, dass es richtig ordentlich gewumst hat, ziemlich einfach gewesen sein. Ja? Das Interessante ist aber, Das Ganze war nicht ganz so einfach. Also als allererstes muss man sich bewusst sein, dass innerhalb von 10 hoch minus 7 oder von 1/10 hoch 27. Sekunde, also eine Sekunde und davon 10 hoch minus 27 Teile, also in einer extrem kurzen Zeit, das Universum sich ausgebreitet hat in 100 Millionen Lichtjahre. Das hat einmal kaboom gemacht und innerhalb einer Bruchteil einer Sekunde hat sich das Universum auf unvorstellbare Art und Weise ausgedehnt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das hat sich nicht einfach nur so ausgedehnt, sondern das hat sich sehr gleichmäßig ausgedehnt. Und das ist ganz wichtig. Also weiß nicht, wenn du schon mal eine Explosion dir angeguckt hast. Ich habe es euch hier mal mitgebracht. Keine. Machen wir dann gleich. Ja. So sieht normalerweise eine Explosion hier aus. Die ist nicht sehr gleichmäßig, sondern man sieht, dass das sprengt zwar so, ja, in so Anführungsstrichen alle Himmelsrichtungen, aber sehr unregelmäßig. Aber diese in Anführungsstrichen Explosion des Universums musste sehr gleichmäßig passieren. Und sowohl die Strahlung als auch die zu beginnende Materie musste überall sehr gleichmäßig sein. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass, warum das Universum ja, so ist, wie es ist, oder wie man das entdeckt hat, war die kosmische Hintergrundstrahlung, das hat nämlich der Michael ganz gut gesagt. Da waren diese zwei Wissenschaftler, Arno Penzias und Robert Woodrow Wilson, die, da könnt ihr euch daran erinnern, dieses Teleskop ins Universum da gerichtet haben und es immer so ein Hintergrundrauschen gab und die gedacht haben, das ist die Vogelkacke, ja, also die Taubenkacke, und die da alles gereinigt haben, aber nach einer Reinigung hat es noch mehr gerauscht als vorher. Und was sie herausgefunden haben oder was sie entdeckt haben, ist diese kosmische Hintergrundstrahlung. Das heißt, das Übrigbleibsel dieser ganz heißen Phase des Universums, als das Universum ungefähr 2700 Grad Celsius heiß war. Und das Interessante ist, dass es eine kosmische Hintergrundstrahlung ist, egal in welche Richtung du das Ding schickst, die ist überall ganz gleich, die ist gleichförmig, man nennt das isotrop. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Dann sagt man so, ja, okay, das hat sich einfach gleichmäßig ausgebreitet. Aber das ist gar nicht so einfach, so eine gleichmäßige Ausbreitung hervorzurufen. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, die ist zwar sehr gleichförmig, aber dann doch nicht so ganz gleichförmig, sondern es gibt exakt dosierte Schwankungen in der Urdichte des Universums. Und das sieht man an dieser Karte. Die blauen Teile sind sozusagen die heißeren und die etwas roteren, die kalteren Gegenden. Und was hier passiert ist, ist, dass es diese Unterschiede ist nur ein Millionstel viel in der Urdichte. Das heißt, du musst dir einfach vorstellen, du nimmst so ein bisschen Staub, schmeißt das sozusagen so in die Luft und du guckst dir an, wie der Staub sich verbreitet. Und der verbreitet sich ganz genau. Nur hier und da gibt es ein 1/1000000stel Unterschied. Und dieses 1/1000000stel macht den ganz großen Unterschied. Nämlich da, wo der Staub dichter ist, beginnen sich Universen zu formen. Und da, wo der Staub nicht so dicht ist, passiert nichts weiter groß. Und wir haben so ein bisschen, ja, so, da brauchen wir ein bisschen Platz so dazwischen. Was nämlich passiert wäre, ist, wenn das ganze Ding, und das ganze Ding kannst du auch nicht großartig verändern, wenn du sagst, ach naja, wir schmeißen das übrigens so hoch und ob das nur nicht ein Millionstel ist, sondern ob das nur ein Hunderttausendstel ist oder ein 10/1000000stel, das macht all den Unterschied. Ist es nämlich zu dick, dann klumpt die ganze Materie zusammen. Es gibt einfach nur einen ziemlich heißen Ofen, ja, wo überhaupt nichts passieren kann. Oder wenn du es zu wenig hast, dann diffundiert sozusagen, und dann wäre die Materie in das Weltraum diffundiert und wir hätten heute keine Galaxien, keine Sterne und erst recht keine Erde. Damit wir mal sehen, wie kompliziert das ist, habe ich euch so ein bisschen Kartoffelpüree mitgebracht. Und vielleicht können mal vier Freiwillige nach vorn kommen. Ich möchte euch nämlich jetzt mal ein Universum machen lassen. Vier Leute. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Hier brauchen wir noch drei andere. Bitte ein Universum, eine Universumstüte für dich. Alle Ingredienzien, die man braucht, sind in dieser kleinen Tüte drin. Nennt man auch Kartoffelpüree für 1,49 vom Aldi. Wir brauchen euch hier auf der anderen Seite. Ja, ihr seid hier zwei, ihr seid ein Team. Und ihr zwei seid ein Team irgendwie so, gut, so. Und eure Aufgabe ist folgendes, ihr sollt Kartoffelpüree machen. Das Wasser teilt ihr euch Und ihr schmeißt jetzt einfach sozusagen die Urkredenzien des Universums da rein. Und ihr müsst ab folgende Aufgabe: Gutes Kartoffelpüree ist weder zu dick noch zu dünn. Das. Ja. So, ein gutes Universum ist weder zu dick noch zu dünn. Das heißt, ihr müsst das Ganze so herstellen: Ich brauche einen schönen, gleichmäßigen Kartoffelbrei. Allerdings brauche ich natürlich Universen da drin, das heißt exakt 10 Klumpen bitte. Viel Vergnügen. Währenddessen ihr euch da sozusagen da ein bisschen experimentiert, mache ich in der Zwischenzeit weiter. So, genau, währenddessen die da ihr Ding versuchen. Lass die ihr Ding machen. Wir gucken derweile uns diese Sachen an. Was diese Grafik zeigt, sie zeigt die Ausdehnungsrate des Universums. Das heißt, wenn wir uns das Universum angucken, dann sehen wir, dass das Universum größer wird. Und wir befinden uns irgendwo, keine Ahnung, was der Autor sicher gedacht hat, irgendwo auf dieser Skala, wir finden uns irgendwo hier. Das heißt, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, sehen wir, das Universum expandiert immer noch. Seine riesigste Ausdehnung hat das Universum natürlich hier vorne gehabt, gleich am Anfang. Und auch hier sieht man, dass sozusagen der Maßstab nicht ganz richtig ist, weil eigentlich hätte das fast so eine 90-Grad-Kurve nach oben sein müssen. Innerhalb einer ganz kurzen Zeit hat sich das Universum auch extrem schnell ausgebreitet. Und diese Art und Weise, wie das funktioniert, möchte ich euch gleich im nächsten Experiment zeigen, weil die Ausdehnung des Universums in 10 hoch minus 32 Sekunden auf 100 Millionen Lichtjahre war auch genau exakt abgestimmt. Und was Wissenschaftler uns heute sagen ist, obwohl das so schnell ging, konnte man das nicht großartig variieren. Man konnte nicht das Universum einfach sagen, ach, ob das nur mal ein bisschen mehr knallt hier, ist eigentlich nicht so schlimm, sondern die Astronomen sagen uns Folgendes: Die Ausdehnung des Universums, wie es sich am Anfang ausgedehnt hat, als auch wie es sich jetzt ausdehnt, ist ganz wichtig für die Erhaltung des Universums. Hätte es sich nämlich zu viel ausgebreitet, wäre das ganze Ding einfach, hätte sich hier so verflüchtigt und das Universum wäre einfach nur leer gewesen. Hätte es sich nicht so schnell ausgedehnt, wäre das Universum irgendwann mal in seiner eigenen Gravitationskraft sozusagen kollabiert. Aber aufgrund dessen, dass das Universum sich genau in der Geschwindigkeit ausgedehnt hat und auch immer noch ausdehnt, wie es ist, haben wir so diese schöne gerade Kurve, an der wir uns entlang bewegen. Und Gott sei Dank kippt die Kurve weder nach oben ab, noch nach unten runter. Das habe euch ich auch mit einem Experiment mitgebracht, nämlich mit einer Explosion. Seid ihr schon soweit? Dann möchte ich mal gucken hier. Also hier, also dieses Universum, das hat sich komplett verflüchtigt. Ja. Da sind keine Klumpen drin, also das war nichts geworden. Tut mir leid. Ja. Ja. Und bei diesem Universum würde ich mal sagen, da, also der Klumpenhaufen hier, ja, also da könntest du auch nicht leben. Aber ich würde sagen, so zum Essen ist es noch gut genug. Ihr habt euch qualifiziert, herzlichen Glückwunsch und Einladung zum Bagdad-Team dabei zu sein, ja, und ein bisschen mitzukochen nach der Küche, vielen Dank. So. So, in der Zwischenzeit möchte ich euch meine schöne Explosion zeigen. Das Video, das zeigen wir nicht, das geht was anders. Da habe ich euch gezeigt, wie Sebastian, der Chemiker ist, und ich versucht haben, was hinzukriegen. Mit dieser kleinen Kiste und mit dieser Schwarzpulvermischung möchte ich euch zeigen, wie wichtig das ist, dass sich das Universum in genau dem richtigen Maße ausbreitet. Und an dieser Stelle wäre es nicht schlecht, wenn das Publikum sich mit den vorhandenen Notausgängen vertraut macht. Die könnte man unter Umständen gebrauchen, wenn du sitzt auf dem Feuerlöscher ganz nebenbei, wollte ich dir sagen, falls man das brauchen sollte. So. Also es folgt als allererstes eine kleine Mischung, das sind noch Restbestände von der NVA, Schwarzpulver, 0,1 Gramm, ich denke, das sollten wir noch überleben. Ich probiere mal, was passiert, wenn 0,1 Gramm Schwarzpulver in die Luft gejagt wird. Und die Idee ist, ich will versuchen, dass der Inhalt dieser kleinen Schwarzpulverdose sich gleichmäßig im Raum ausbreitet. Ja. Probieren wir mal, was passiert. Ihr müsst schön leise sein. Also das war... Ja, also das hat wie in diese Kurve mal plopp gemacht, ja, also da wäre kein Universum zustande gekommen, das hat sich also zu wenig ausgebreitet. Dann versuchen wir mal eine andere Mischung, jetzt haben wir hier 1 Gramm, mal sehen, wie wir da, ja, mal gucken, wie wir bei 1 Gramm machen. Geht gerade so, aber auch nicht zufriedenstellend. Wir haben ja aber noch die Kilo-Variante. Ne? Nein, die lassen wir lieber, drin. Die Kilo-Variante tun wir nicht zünden. Also wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis die Oskar-Röder-Straße gebaut wird. In der Zwischenzeit könnt ihr die Karten da hinten ausfüllen für die Spende, damit sie gebaut wird. Wir lassen mal hier das noch ein bisschen stehen. Also die Idee dahinter ist, du brauchst sozusagen einen Wumms, der präzise dosiert ist. Ist dieser Wumms nicht präzise genug dosiert, dann funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt mache ich schon mal ein bisschen schneller, weil ich weiß immer nicht, was mit der Zeit passiert hier. Irgendwie gehorcht die mir nicht. Das Verhältnis der Anzahl von Protonen, Neutronen und Elektronen ist exakt abgestimmt, damit Sterne und Planeten existieren können. Wenn es einen minimalen Unterschied gegeben hätte an der Anzahl von Protonen, Neutronen und Elektronen, wäre Folgendes passiert. Nur um ein 10 hoch 37 eine Veränderung. 10 hoch minus 37. Ihr müsst euch das vorstellen, wie wenig der Soundmensch da hinten drehen muss. Ja? 10 hoch minus 37, das kriegt er nie hin. Ja? Also da kriegt nicht mal einen Hundertstel hin, ja, geschweige denn ein 10 hoch minus 37, dann würden die elektromagnetischen Kräfte, die Anziehungskräfte so überwältigen, dass die Sterne nicht bilden können. Das Ding ist exakt ganz präzise kalibriert. Und jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die mache ich ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ich die schon vor 2 Jahren euch mal erklärt habe. Unser Platz in der Milchstraße ist haargenau richtig. Also auch wo wir uns befinden, ist exakt abgestimmt. Du kannst die Erde nicht einfach nur irgendwo hinpappen. Also wenn du sagst, naja, die Milchstraße ist völlig egal, eigentlich am liebsten noch näher ran ins Zentrum, damit wir sozusagen in Mitte des Geschehens sind, funktioniert nicht. Im Zentrum unserer Galaxie findet so ein, ja, das ist schon wieder so ein heißer Ofen, ja. Da fehlen mir die Worte, was da abgeht, ja. Das sind Sternenhaufen, die miteinander kollabieren. Das sind Sachen, das geht so heiß her, wir passen da nie mehr rein. Und wenn wir sagen, okay, pass auf, dann nehmen wir lieber sicheren Abstand und gehen uns ans andere Ende sozusagen, da wo die Spiralen so ein bisschen sind, funktioniert das auch nicht, weil da ist es viel zu kalt und werden sozusagen womöglich noch aus dem All geschleudert, funktioniert nicht. Es gibt nur ein hauchdünnes Scheibchen, was man die sogenannte bioaffine Zone nennt. Also nur ein hauchdünnes Scheibchen, ein Ort, wo man einen Planeten überhaupt hinpflanzen kann, damit dieser Planet stabil ist und nicht sozusagen in das große Wirrwarr des heißen Ofens der Sterne hineingezogen wird oder einfach nur so im Rest des Universums verloren geht. Und Zufall über Zufall, ausgerechnet wir befinden uns in diesem hauchdünnen Zwiebelscheibchen, wo wir hingehören. Unsere Sonne hat erstaunlicherweise genau die richtigen Eigenschaften, um Leben zu ermöglichen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir denken einfach nur, Sonne, wenn die zu Ende ist, nehmen wir einfach irgendeinen anderen Stern, funktioniert nicht. Unsere Sonne ist atypisch im Vergleich mit allen anderen Sonnen. 95% aller Sterne sind kleiner als die Sonne. Nur das Problem ist, eine kleinere Sonne funktioniert nicht, weil wenn du eine kleinere Sonne hast, muss die Erde selbstverständlich näher an die Heizung ranrücken. Ja, wissen wir alle von zu Hause, wenn es kalt ist, jetzt in der Winterzeit, ja, wenn sozusagen der Ofen kleiner ist oder weniger heiß ist, muss man näher ran, damit es überhaupt noch warm ist. Näher ran bedeutet aber, dass die Sonne mit ihrer Anziehungskraft eine größere Wirkung auf die Erde hat. Und was passiert ist, wenn wir zu nahe an die Sonne rankommen, dann synchronisiert die Sonnenanziehungskraft die Rotation der Erde. Und was passiert ist, wir drehen uns nicht mehr so schnell, wie wir uns jetzt sozusagen bewegen um die Erde, dass es so einen schönen 24-Stunden-Rhythmus gibt, sondern wir würden so synchronisiert sein, dass innerhalb von eines Jahres die Erde sich nur einmal um ihre eigene Achse dreht. Das hat einen phänomenalen Nachteil. Der Nachteil ist, dass es ein halbes Jahr auf der einen Seite immer kalt ist und auf der anderen Seite immer heiß. Und das heißt, auf der einen Seite würde alles Wasser gefrieren und auf der anderen Seite würde alles Wasser verdunsten. Die Sonne hat exakt die richtigen Maße, wie wir sie brauchen. Dann gibt es noch ganz viele andere Parameter. Die Sonne ist auch noch außergewöhnlich stabil, was bei vielen anderen Sternen nicht der Fall ist in ihrer Energieemission. Die anderen Sterne, die machen mal so Partyzeit, ja, und dann sind sie wieder ein bisschen müde und drehen, schrauben so wieder ihre Aktivität zurück. Unsere Sonne ist schön, auf die kannst du dich verlassen, ja, auf die ist einfach, die ist immer stabil, emotional ausgeglichen, ja, die hat keine Wutausbrüche, sondern die ist so richtig stetig. Genau so eine Sonne brauchen wir und ausgerechnet genau so eine Sonne haben wir. So. Halleluja. Der Abstand der Umlaufbahn der Erde von der Sonne ist genau richtig, um optimale Lebensbedingungen zur Erde zu ermöglichen. In die Richtung habe ich euch schon ein bisschen was gesagt. Und jetzt denkt man so, Mensch, das war doch aber vollkommen sinnlos. Womit habe ich mich in der Schule gequält und habe die Namen der Planeten dahergerasselt, wenn ich sie schon wieder vergessen habe? Unsere Nachbarplaneten sind lebensnotwendig. Und ihre Größe und ihre Distanz voneinander sind exakt aufeinander abgestimmt. Du kannst nicht einfach sagen, ach Jupiter oder was auch immer, den tun wir einfach mal ein bisschen austauschen, den einen hier und den anderen dahin. So wie sie sind, sind sie genau wichtig, sind sie genau richtig, weil nämlich Folgendes passiert. Wir brauchen unbedingt Jupiter und Jupiter braucht eine ganz stabile Phase. Das heißt, er kann nicht so nah ran an andere Planeten, weil sobald er näher an andere Planeten kommt, ziehen die den wieder an, sozusagen mit ihrer Anziehungskraft, und seine eigene Umlaufbahn wird instabil. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Jupiter genau in der gleichen Umlaufbahn, nicht in der genau gleichen, aber in der Nähe zur Erde, weil Jupiter nämlich der kosmische Staubsauger für uns ist. Der absorbiert all den eintreffenden kosmischen Müll, den es sozusagen gibt. Und ohne diese planetare Reinigungsmaschine würde die Erde mit Weltraummüll bombardiert werden, und zwar mit 10.000 Mal mehr, als dies mit Jupiter, also ohne Jupiter der Fall wäre. Und wir würden so oft getroffen werden, dass überhaupt keine Möglichkeit auf der Erde besteht, dass Leben oder dass lang genug Zeit ist, damit sich Leben entwickelt und hält. Der Mond ist auch nicht nur zur Deko da, und auch nicht nur so, dass er immer ein bisschen schön scheint, wie gerade der Vollmondzeit, die wir jetzt gerade haben. Der Mond brauchen wir für ganz verschiedene Sachen. Und wir brauchen nicht einfach nur irgendeinen Mond. Wir brauchen genau den richtigen Mond mit der richtigen Masse und der richtigen Abstand zur Umlaufbahn der Erde. Das hat damit was zu tun, dass zu einem der Mond unsere eigene Erdachse stabilisiert. Und das brauchen wir. Und zum anderen, wofür der Mond verantwortlich ist, wenn wir im Sommerurlaub an der Nordsee machen. Wofür brauchen wir den Mond? Für Ebbe und Flut, für die Gezeiten. Und die Gezeiten sind wieder unwahrscheinlich notwendig, damit die Meeresströmungen entstehen. Und die Meeresströmungen brauchen wir für ein gutes Klima. So, liebe Greta. So, okay. So. Die Masse der Erde ist genau richtig, um eine lebensfördernde Atmosphäre zu schaffen. Ja, okay, also das ist damit was zu tun. Da hat mein Sohn mich mal gefragt, wo denn die ganzen Pupse hingehen, ja. Das ist die Pupse, die du pupst, ja, ist ganz wichtig, ja. Dass die Erde ausgerechnet die Masse hat, wie sie hat, ist genau richtig, weil sonst würden sich deine Pupse unwahrscheinlich ansammeln hier auf dieser Erde und es würde viel zu viel Methan hier sozusagen rumfliegen und Methan ist nicht gut für dich, ja. Das heißt, du brauchst eine Masse, eine genau abgestimmte, fein kalibrierte Masse, weil was du mit dieser Masse, oder weil was nämlich sonst passiert, ist die Masse der Erde kleiner, hast du weniger Anziehungskraft und das Ozon verflüchtigt sich. Aber das brauchen wir ja unbedingt. Ja. Merkt man jetzt schon langsam, so wie viel das Ozon brauchen. Also einige werden schon müde, ja, liegt an dem mangelnden Ozon. Ja. Also du würdest noch müder werden, wenn die Erde kleiner wäre. Wäre die Erde viel größer, würden sozusagen deine ganzen Pupse hier bleiben, aber das nützt nichts, die wollen wir ja nicht haben, die sollen weg, nämlich das ganze Methan soll raus. So, die Erde ist genau so geschaffen, dass wir eine wunderbare Feinabstimmung haben, dass, liebe Greta, auch wir auch in diesem Punkt, wir einfach ein wunderbares Klima haben. Und jetzt glaube ich, ich mache einfach noch so ein bisschen weiter. Jetzt könnte man hier noch so ein bisschen weitermachen. Ich möchte nämlich noch zur Biologie heute kommen. Wir haben ein erstaunliches gutes Magnetfeld. Wir haben eine faszinierende und schwindelerregende Abstimmung zwischen der Energieemission der Sonne und den Wellenlängen der Strahlen, mit denen Photosynthese überhaupt möglich ist. Das gibt es nämlich nur ein ganz laserdünnes Scheibchen aus all den Wellenlängen, die an Strahlen, die im Universum freigesetzt werden, kann die Photosynthese nicht einfach nur alles machen. Also du kannst nicht so eine Pflanze einfach nur ins Universum stellen und sagen, ach komm, Strahlung ist doch genügend da, nimm dir einfach was. Ja? Sondern die Photosynthese, die ist wählerisch, die hat einen ganz feinen Geschmack, die will sozusagen nur Deluxe Fünf-Sterne-Koch. Ja? Die kann nur ein hauchdünnes Scheibchen von den angebotenen Strahlen, die es im Universum gibt, und zwar ein Teil aus 10 hoch 25. Ich weiß, es ist vollkommen, 10 hoch 25 ist das Ende all unserer Vorstellkraft. Das ist eine 10 mit 25 Nullen dran. Das heißt, du hast von Strahlen, nur von der Art der Energie, die es gibt, wir reden noch nicht mal von Intensität, das ist auch noch was ganz Wichtiges. Die Intensität muss auch schon stimmen. Also zum Beispiel meine Palme, wenn ich die im Frühjahr wieder raussetze, die stelle ich natürlich nicht gleich in die prallende Frühlingssonne, die muss erstmal schön in Schatten, dann wird die allmählich akklimatisiert, bis sie sozusagen im Juni die schön in der prallen Sommersonne stehen kann. Das liegt daran, weil du natürlich eine Pflanze nicht einfach nur so einfach aussetzen kannst, welcher Strahlung, wie auch immer. Die Photosynthese ist unwahrscheinlich wählerisch, wie die Leute im Abendgottesdienst auch. Deshalb gibt es auch nicht nur Hotdogs, sondern es gibt eine Dietmar und es gibt was ganz Feines zu essen heute Abend. So. Und dann könnte man weitergehen und könnte sagen, man könnte auch viele Sachen sagen. Ich komme zur Biologie. So. Also das geht noch so eine Weile weiter. Mit dem Satz muss ich Schluss machen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ja? Aber es gibt sozusagen das Ganze häuft sich. Also du brauchst die richtige Masse der Erde, du brauchst den richtigen Abstand zur Sonne, du brauchst, die Urdichte muss stimmen, die Ausbreitung des Universums muss ganz fein kalibriert sein. Und wenn du all dies, wenn du nur eine Komponente davon hast und sagst, ne, wir brauchen die richtige Masse, haben wir zufälligerweise, könnte man sagen, Glück gehabt, ne? Glücklicher Zufall. Das Problem ist, dass die Zufälle sich häufen, en masse. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe. Nimm doch mal an dem schlimmen Montagmorgen wurde mein VW Golf in der Nähe des Tatortes gesehen. Schlechter Zufall. Dummerweise wurden auch Spuren einer seltenen Palme, die eigentlich nicht in Deutschland, sondern nur in Kalifornien wächst, am Tatort gefunden. Die Palme steht in meinem Wohnzimmer. Dummer Zufall, aber man könnte immer noch sagen, naja, wer weiß. Unglücklicherweise kommt auch noch heraus, dass eine Woche bevor der Diebstahl passiert ist, ich bei Rico Neke, unserem Handwerker, ein Schweißgerät ausgeliehen habe. Jetzt wird das mit den Zufällen schon nicht mehr ganz so. Und dann findet man auch noch einen der Diamanten bei mir im Keller. In dem Augenblick sagt der Richter, das Ding ist gegessen. An viel mehr Zufälle kann man nicht glauben. Der Richter hat mich nie gesehen, wie ich damals eingestiegen bin und das Ding rausgeholt habe. Also nur das hypothetische Ich natürlich. Ja? Also, nein, ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Ich bin viel zu stolzer Sachse, um sowas anzutun. Ja? Wenn die Indizien sich häufen, auch wenn du es nicht gesehen hast, musst du irgendwo zu dem Schluss kommen, so wie Paul Davis das am Anfang gesagt hat. Du musst eine Erklärung haben dafür, dass das scheinbar so fein kalibriert ist. Und jetzt kommen wir zur Biologie. Ich möchte euch mitnehmen in hochkomplexe Systeme, die den Eindruck von zielgerechtem Design innehaben. Das heißt, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dein Auge ist so ein hochkomplexes System. Die Eleganz und die Komplexität auf der molekularen Ebene und auch nur auf der anatomischen Ebene, hat die Wissenschaft in eine Starre gebracht bezüglich von Erklärungsmodellen über den Ursprung biologischer Systeme. Es gibt heutzutage wortwörtlich keinen Versuch, den Ursprung komplexer biomolekularer Systeme zu erklären. Aber ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Man hat schon immer auf das Auge geguckt und Leute haben schon immer auf das Auge gesehen und haben gesagt, das Ding ist ein Wunderwerk. Wie viele Komponenten da sind und wie fein abgestimmt die sind. Wie soll das passieren, dass das aufgrund von darwinischer Evolution passiert? Einfach das Auge da. Und dieses Problem kannte auch schon Charles Darwin. Er wusste um die Herausforderung der Komplexität des menschlichen Auges und hat dem ein ganzes Kapitel gewidmet in seinem berühmten Werk The Origin of Species. Und das Kapitel heißt Organs of Extreme Perfection and Complication, also Organe von außerordentlicher Perfektion und Kompliziertheit. Und Darwin schreibt damals Folgendes. Er sagt, Evolution kann kein komplexes Organ in einem oder ein paar wenigen Schritten bauen. Also das geht nicht, das ist sozusagen kein Auge. Und dann nehmen wir mal an, keine Ahnung, diese Amöbe hat einfach zu lange am Strand gelegen. Und dann ist sozusagen zweimal eine Sonnenbrand gekriegt, DNA-Mutation, plötzlich das Auge da. Ja? Funktioniert nicht, sagt Darwin. Sondern du brauchst eine ganz lange Zeit und du brauchst ganz lange Zusammenführung in einem graduellen Prozess. Und das ist ganz wichtig, was die These sagt. Das heißt graduell, Schritt für Schritt. Also die Amöbe muss über Hunderttausende von Jahren in der Sonne liegen und, keine Ahnung, Hunderttausende von Sonnenbränden kriegen. Und jedes Mal ändert sich die DNA so ein kleines bisschen und plötzlich hat sie eine Augenhöhle. Die kann zwar noch nichts sehen, weil sie noch keine Netzhaut hat, aber sie hat schon mal eine Augenhöhle. Dann kommt irgendwann mal so eine Protonetzhaut hinzu und aufgrund der vielen Sonneneinstrahlung gibt es wieder eine DNA-Mutation und dann kommen da vielleicht noch so ein paar nervale Verschaltungen dazu. Und so nach und nach, in einem langen Prozess von vielen DNA-Mutationen, kommen wir dahin, dass wir also sozusagen in der Sonne liegen können mit dem Auge, was wir haben. Die graduelle Entwicklung des Auges schien aber auch schon damals unmöglich, weil du so viele raffinierte Komponenten hast, die voneinander abhängig sind. Und Darwin hat das ganz clever damals erklärt und seine Mitbürger überzeugt und die Nachkommen der Mitbürger oder viele Nachkommen der Mitbürger glauben das immer noch. Darwin hat die Öffentlichkeit überzeugt, dass komplexe Organe Schritt für Schritt sich höher entwickeln können. Und er hat es nicht gemacht, indem man den Weg aufgezeigt hat und gesagt hat, guck mal, hier hast du das Protoauge und wenn nur das und das passiert, auf diese Art und Weise entwickelt sich aus dem Protoauge ein richtig gutes Auge, sondern er hat einfach Folgendes gemacht. Er hat unterschiedliche Tiere mit unterschiedlichen Augen einfach sozusagen auf so eine, ja, so drauf gepappt, ja, aufgeklebt, also übergeklebt hat oder wie auch immer, und hat einfach gesagt, guck mal, was die für unterschiedliche Augen haben. Und da haben wir auf der linken Seite zum Beispiel so eine einfache Qualle und rechts, das nennt man Squid, und jetzt habe ich aber vergessen, wie man es heißt, wie es auf Deutsch heißt, weil ich in Griechenland zu viel davon gegessen habe und immer nur Squid bestelle. Naja, wie auch immer, dieses Teil da, was im Ozean schwimmt, sieht man ja oben drüber, hat schon ein etwas komplizierteres Auge. Und was Darwin sagt, es ist doch eigentlich, was hier passiert ist, das geht nicht von ganz links nach ganz rechts mit einmal so viel in der Sonne gelegen, sondern das geht einfach schrittweise. Und du siehst doch, dass unterschiedliche Tiere unterschiedlich hochkomplexe Augen haben. Und so wie unterschiedliche Tiere hochkomplexe oder unterschiedlich komplexe Augen haben, hat sich wahrscheinlich so auch auf diese Art und Weise das menschliche Auge entwickelt. Und was einfach passiert ist, ist doch eigentlich ganz einfach, sozusagen von so ganz einfachen, lichtsensiblen Zellen hat sich dann irgendwann mal so ganz einfach eine Augenhöhle gebildet. Und dann hat sich einfach in einem weiteren Schritt ganz einfach so eine Art transluzente, also nicht ganz Licht, also lichtdurchlässig, aber nicht ganz, also nicht ganz klare Schicht einfach über das Auge gebildet und dann ganz einfach hat sich mal eine Linse gebildet und so weiter und so fort. Und für Darwin war das noch ganz einfach, er konnte es ja auch gar nicht anders beschreiben, er konnte auch nicht erklären, wie man überhaupt zu diesem Sehprozess gekommen ist, sondern was Darwin gesagt hat, ist, er konnte nicht erklären, wie die erste Lichtsensibilität überhaupt entstanden ist. Und zweitens nahm Darwin an, dass die Entwicklungsstufen von zum Beispiel einer einfachen Photorezeptorenzelle zu einer Augenhöhle ein relativ einfacher Schritt war. Das Schlüsselwort ist einfach. Weil man damals noch geglaubt hat, dass Zellen eine einfache Häufung von albuminösen Kombinationen von Stickstoff sind. Und Richard Dawkins, ein moderner Neo-Darwinist, denkt auch, dass es immer heute noch so einfach ist und er sagt zum Beispiel, ich zitiere euch, nun, wenn man eine Aushöhlung machst, die eine Vertiefung hat, mit einer transparenten oder transluzenten Oberschicht, wäre dies ein signifikanter evolutionärer Vorteil. Das heißt, was Richard Dawkins sagt ist, du brauchst doch einfach nur von ganz links einfach nur eine Aushöhlung und einfach nur eine transluzente Schicht oben drüber, dass das Licht da durchgeht. Und schon hat dieses Lebewesen einen Vorteil und setzt sich unter dem Selektionsdruck durch. So, warum hat man damals so argumentiert, wie man argumentiert hat? Weil Darwin eine sogenannte Black Box hatte. Also er hatte so eine schwarze Kiste und man hat gedacht, das ist so ganz einfach, so wie bei Calvin und Hobbes, weil Calvin hat einen Transmogrifier. Ein Transmogrifier ist diese Kiste, also sehr ähnlich wie meine Kiste hier. Und was man mit dem Transmogrifier macht, man geht als Calvin da rein und kommt, wenn man sich das drin dann wünscht, innerhalb von 2 Sekunden als so einen Tiger wieder hervor. Und es ist ein ziemlich interessanter Cartoon und spiegelt akkurat wider, was Neo-Darwinisten glauben. Die sagen tatsächlich, das geht ganz einfach, du gehst noch in die Kiste rein, wartest natürlich nicht so kurz, sondern wartest ziemlich lange und du kommst einfach als das, was du dir wünschst, wieder raus. Nur du hast ein paar kleine Designfehler. Ja, unser kleiner Calvin ist nicht so ein Super-Tiger geworden, sondern nur halt so ein kleiner. Und diese Black Box nennt man Black Box, weil Darwin gar nicht wusste, der kannte gar nicht anders. Der konnte dir nicht erklären, welche Moleküle sozusagen überhaupt verantwortlich sind. Der konnte dir nicht die DNA-Sequenz zeigen oder andeuten, dass es aufgrund einer DNA-Sequenz liegt und wo die liegt und wie die abgeschrieben werden muss, damit eine Hornhaut entsteht. Konnte er nicht. Er konnte einfach nur sagen, na, wahrscheinlich geht das ganz einfach. So, jetzt hat sich aber was entwickelt. Hier kommt nämlich Biochemie und Mikrobiologie des 20. Jahrhunderts. Was man heute herausgefunden oder was man in den letzten 100 Jahren herausgefunden hat, ist, dass das eben doch nicht so ganz einfach geht. Du kommst nicht einfach nur so zu einer Hornhaut, sondern lebende Organismen bestehen aus einem nicht reduzierbaren, hochkomplexen System. Und das ist ganz wichtig, dieses Wort nicht reduzierbar. Ich werde euch das ganz gleich sagen. Und was ein Erklärungsmodell machen muss, ist, das muss die Vielzahl an komplexen molekularen Komponenten und die oft nicht reduzierbare Komplexität erklären. Ich zeige euch, was ich damit meine. Ein nicht reduzierbares komplexes System ist zum Beispiel eine Mausefalle. Sprich, du brauchst bei einer Mausefalle mindestens 4 Teile. Ohne diese 4 Teile ist die Mausefalle keine Mausefalle oder funktioniert nicht. Achtung, hört gut zu. Die funktioniert nur nicht so gut. Die funktioniert gar nicht. Also, du brauchst ein Brett, du brauchst so einen Spannhebel, du brauchst diese Tötungsklappe oder was immer, wie man dieses Teil da heißt, was da sozusagen rumklappt, und du brauchst eine Feder. Du kannst nicht sagen, ach, weißt du was, Feder hin oder her, es geht auch ohne Feder, nur nicht so gut. Probier es aus, du fängst die Maus nicht, garantiere ich dir. Ja? Das heißt, du brauchst alle 4 Komponenten müssen da sein. Das heißt, das Ganze ist eine nicht reduzierbare 4-Komponenten-Komplexität. Du kannst nicht einen Teil wegnehmen. Das Ganze funktioniert nicht. So. Und jetzt ist Folgendes. Komplexe biologische Systeme können sich nicht Schritt für Schritt höher entwickeln, denn bis sie zu einem funktionierenden System geworden sind, dienen sie keinem Zweck und natürliche Selektion kann nicht auf sie einwirken. Also, was hier passiert, um nochmal auf dieses Ding zurückzugehen, was nicht funktionieren kann, ist zum Beispiel zu sagen, ach naja, so eine Mausefalle, die entwickelt sich graduell in einem langen Prozess, Schritt für Schritt. Also zuerst gibt es irgendwann mal das Holz und das liegt dann Ewigkeit rum, dann kommt noch eine Feder dazu und dann irgendwann mal Tausende und Abertausende von Jahren kommt sozusagen so ein Spannhebel dazu. Das geht nicht in der Evolution, weil man muss sich Folgendes bedenken. Du bist unter einem Selektionsdruck ausgesetzt oder das Organismus ist unter einem Selektionsdruck ausgesetzt. Und weiterentwickeln nach der darwinischen Evolutionstheorie, also sozusagen bestehen, überleben, tun nur die Organismen, die einen biologischen, funktionellen Vorteil haben. Aber wenn in deiner DNA sozusagen sich automatisch so ein Brett entwickelt, nur das Brett, das hat dieses Lebewesen, was nur das Brett hat, das stirbt aus, weil es hat keinen biologischen Vorteil. Du brauchst das ganze funktionierende System. Erst wenn sozusagen du wirklich ein funktionierendes System hast, und ich, keine Ahnung, sozusagen eine eingebaute Mausefalle habe, mit dem ich sozusagen alle Nager abwehre, die mir an den Kragen wollen. Nur wenn das ganze System funktioniert, können plötzlich, wenn es einen biologischen Vorteil bringt, eine eingebaute Mausefalle zu haben, sich die Organismen mit der eingebauten Mausefalle weiterentwickeln, die anderen nicht. Nur ein Teil sich weiterzuentwickeln funktioniert nicht, weil warum sollte aus dem Evolutionsdruck ein nicht funktionierendes System sich weiterentwickeln? Das sagt Darwin, funktioniert einfach nicht. So, ich gebe euch ein Beispiel. Kraterhüpfen mache ich gerne mit meinem Sohn. Und was wir da machen ist sozusagen, ist auch irgendwo Sächsische Schweiz oder wie hier in Norwegen, klettern wir auf irgendwie so eine kleine Felsbrocken hoch und dann hüpfen wir drüber. Und dann gucken wir, wie weit wir gehen können, sozusagen, wie mutig wir sind, schaffen wir es noch oder schaffen wir es nicht. Und wenn dann mein Sohn sozusagen von einem kleinen Krater oder von einem kleinen Fels auf den anderen drüber gehüpft ist und ich gesagt habe, wie hast du das gemacht? Hast du geschummelt? Sagt er, nein, ich bin drüber gesprungen. Und je nachdem, wie groß der Abstand ist, glaube ich ihm das oder glaube ich ihm das nicht. Ja? Weil wenn wir die Frau nehmen und ich die frage, wie bist du von da hinten, vom North Rim des Grand Canyons in den South Rim rübergehüpft und sie ist oder rübergekommen und sie sagt, ich bin rübergehüpft, dann glaube ich ihr das nicht. Ja? Die Distanz ist zu weit, der Abstand ist zu weit. Und das ist, worauf ich hin will, ist, wenn ich es euch erkläre, wenn wir uns das Auge angucken und die komplexen biologischen Systeme uns angucken. Wir wissen inzwischen, für Darwin war das noch so ein kleiner Sprung. Ach, weißt du was, dann machen wir einfach so eine Hornhaut dazu. Ja? Wenn wir uns aber jetzt angucken, weil inzwischen wissen wir, was es braucht. Wir kennen die Komponenten, wir kennen die biologischen Systeme. Was es braucht, dass sozusagen das ganze Ding funktioniert, wird der Krater immer größer. Und es wird dann Grand Canyon. Und es ist einfach schwierig, noch jemandem zu glauben, zu sagen, ach, das ist einfach so passiert. Das würde Darwin ja auch sagen. Der sagt, das funktioniert nicht einfach nur mal so. So, okay. Zweite Illustration ist, ich spiele nicht das Video ab, ich habe dann noch ein kleines Video. Das sind die Hasen oder die Kaninchen von meinen Kindern, Theo und Zitroni. Und im Hintergrund mein Garten. Ich hätte ja meinen Hasen Louis genannt, ja, aber meine Kinder haben da eigene Vorstellung, ja. So, wenn man sich das Folgendes vorstellen. Das ist mein Garten, in meinem Garten, also im Sommer, jetzt sieht er leider nicht so aus, ne? In meinem Garten wächst unter anderem in der rechten Ecke hinten der Salat. Ja? Also nur falls man was braucht, da hinten rechts gleich so. Und jetzt ist Folgendes. Ich muss dir mal Folgendes vorstellen. Stell dir mal vor, aufgrund der Kaninchen, die meine Kinder haben, entwickelt mein Salat, weil der unter Selektionsdruck ist sozusagen, der will unbedingt überleben. Und das ist ihnen in der Vergangenheit nicht so gut gelungen, aufgrund eben, dass die Kaninchen sehr gefräßig sind, entwickelt der Salat einen Fluchtreflex. Ja, also da scheint die Sonne drauf, DNA verändert sich und plötzlich zuckt der Salat. Ja. Jetzt ist folgende Frage. Nützt dem Salat der Fluchtreflex etwas? Ja? Überlebt irgendwann mal dieser Salat mit dem Fluchtreflex besser als andere Salate ohne Fluchtreflex? Und die Antwort ist nein. Weil der Fluchtreflex allein reicht dem Salat nicht. Ja? Der Salat braucht irgendwie noch Fortbewegungsmittel. Ja? Da müssen gleichzeitig noch irgendwelche Federn, Flügel oder was auch immer, irgendwas muss wachsen, damit zu dem Fluchtreflex auch noch die Möglichkeit dazukommt, die Flucht auch in die Tat umzusetzen. So, sprich, mein Salat als komplexes biologisches System funktioniert nicht. Das bleibt immer ein Salat, es sei denn, ein Wunder geschieht und nicht nur eine Komponente, sondern ein ganzes funktionierendes System kommt sozusagen zu dem Salat hinzu. Könnt ihr euch das ist ganz wichtig. Also wir müssen an den Punkt kommen, du brauchst ein ganzes, nicht reduzierbares, komplexes System. Einfach nur so ein kleines bisschen hier und da reicht nicht. Das ganze Ding muss so funktionieren, wie es ist. Und jetzt kommen wir zum Auge. Im Auge, na gut, zum Glück habt ihr keine Uhr. Wir haben ein Auge mit einer Hornhaut, einer Linse, in einem Glaskörper. Und hinten die Netzhaut. Licht geht von links nach rechts auf die Netzhaut und wird in schönen Bildern sozusagen im Gehirn wieder abgespielt. Jetzt ist Folgendes, das überspringen wir alles. Hier könnte man noch eine ganze Menge drüber erzählen. Das geht also darum, mit welcher Art und Weise also überhaupt diese Netzhaut gebaut wird. Und ich möchte euch zu diesem Punkt hinkommen. Die Aufbau und neuronale Verschaltung der Netzhaut. Das ist, wie das Bild aus dem Buch sagt, ein stark vereinfachtes Schema. Wir sehen sozusagen ganz unten diese gelben Pfeile ist das Licht, was eintritt. Wir haben als allererstes verschiedene Nervenzellen, durch die das Licht noch durchgeht. Die Nervenzellen leiten später den Impuls weiter, den unsere Sehstäbchen, die da ganz oben sind und die sich in den Pigment-Epithelzellen sozusagen schön zu Hause fühlen, ganz, ganz oben. Leiden da weiter. So, und da haben wir Zapfen und Stäbchen für hell und dunkel sehen und ich führe euch in eines dieser wunderbaren, das soll nicht Häbchen, sondern Schäubchen heißen, in einen der Zapfen. So, Wir sehen, dass das Außensegment, also was sozusagen ganz oben war, aus zahlreichen übereinander gelegenen Membranscheibchen besteht, in welche ein sogenanntes Rhodopsin-Molekül eingelagert ist. Das Rhodopsin-Molekül kann man sich ganz einfach merken. Das sieht da so aus wie diese Dynamitstange da ganz unten. Ja, also immer sozusagen da an das Kilo Schwarzpulver dran erinnern. Und beim Auge heißt das Ganze Rhodopsin. Nämlich 7 solche Dynamitstangen gibt es. Und dieses Rhodopsin übrigens besitzt 348 Aminosäuren. Also ein Protein ist ja aus Aminosäuren zusammengesetzt, haben wir letztes Mal von Michael gehört. Und wir haben letztes Mal gehört, wie schwierig das ist, 3 Aminosäuren dazu zu bewegen, in einer WG zu wohnen. Ja? Also die wollen Aminosäuren, die sind eigen, die wollen alle alleine wohnen. Ja? Also die mögen es überhaupt nicht, in einer WG zu wohnen. Und es ist unwahrscheinlich schwierig, hat Michael uns gesagt, in einem Experiment 3 Aminosäuren zu bewegen, zusammenzuziehen. Weil hier haben wir 348 Aminosäuren, die zusammen in einer WG wohnen. So, ganz schön schwierig. Und was wir mit diesem Rhodopsin-Molekül haben, ist, das ist zusammen mit Lysin 196 an das eingeschlossene Retinal, das erkläre ich euch gleich, das ist eine chemische Substanz, angekoppelt. Das heißt, innerhalb seht ihr, deshalb wollte ich diesen Pointer haben, vielen Dank, seht ihr dieses rote Ding da? Das müsst ihr euch mal überlegen, das Ding heißt Retinal. Das ist eine chemische Substanz, habe ich euch als nächstes auf dieser Folie mitgebracht. Da haben wir es. Und das heißt, in seinem Ursprung, Urzustand, so heißt es, so sieht es aus, ist das sogenannte 11-Cis-Retinal. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Nach Belichtung wandelt sich das 11-Cis-Retinal innerhalb einer Pikosekunde, also so schnell, wie Licht braucht, um durch eines deiner Haare hindurchzuschießen, also ganz schnell, also ganz, ganz schnell, das verändert sich in diese Form hier drüben, in dieses Altransretinal. Seht ihr noch? Das sieht ganz anders aus. Also diese Verbindung hier da drüben, die klappt einfach so hier drüben, sobald dieses Teil Lichteinfluss hat. So. Und die Veränderung der Form des Retinals, wenn wir uns zum Beispiel das hier oben mal angucken, kann man sich schon denken, was passiert. Das liegt hier so mit diesem kleinen Klammeraffen so nach unten. Sobald hier Licht reinkommt und sich das Ganze streckt, streckt sich das natürlich nicht nur selber, sondern das ist ja ziemlich eng. In dieser WG, könnt ihr dran denken, da sind ja schon 348 Aminosäuren in dieser WG. Die müssen jetzt Platz machen und dadurch, dass sie sich Platz machen, ändert sich diese Aminosäure, in Anführungsstrichen, die breitet sich so ein bisschen aus. Sie ändert sowohl ihre Gestalt als auch ihr Verhalten. Ja? Das heißt, jetzt macht das Protein was. Und was macht das? Das ändert sich von Rhodopsin und jetzt, wenn es sozusagen aktiviert ist, ändert sich das in Metarhodopsin 2. Das Rhodopsin-Protein verbindet sich jetzt mit einem anderen Protein, also das sozusagen jetzt bereit, weil sich das gedehnt hat, man kann es kaum glauben, obwohl schon so wenig Platz ist, holt es sich das plötzlich auch noch Gäste ins Haus. Ja? Das verbindet sich mit einem anderen Protein, nämlich Transduzin. Hier haben wir es, unser Transduzin. Und dieses Transduzin ist, wenn es alleine durch die Gegend schwirrt und nicht in die WG kommt, mit einem GDP-Molekül verbunden, also einem Guanodiphosphat. Das ist ein Kofaktor von Protein. Ja. So. Und jetzt, wo sich das angedockt hat an das Metarhodopsin, fällt das GDP, man kann es kaum sehen, hier innen drin ab und anstelle dessen bindet es ein GTP, ein Guadenin-Triphosphat. Ja, genau. So, und jetzt habe ich, damit ihr seht, wo das ist, oder habe ich euch diesen komplexen biochemischen Prozess etwas hier unten abgedunkelt und wir sind immer nur da, wo hier oben ist. Der GTP-Transduzin-Metarhodopsin-2-Komplex bindet sich wieder an ein neues Protein, nämlich die Phosphodiesterase, die haben wir hier drüben, welche an der inneren Membranwand der Zelle angedockt ist. Also hier ist sozusagen die innere Membranwand, hier ist außen. So, dort macht es Folgendes. Das schaltet durch Abspaltung von 2 inhibitorischen Gamma-Untereinheiten der Phosphodiesterase die Phosphodiesterase an. Also das funktioniert wie sozusagen wie so ein Anschalter. Zings. Und was die Phosphodiesterase macht, ist, die erhält mit dem, ja genau, die erhält mit dem angebundenen GTP-TDC-MAD-Komplex die Fähigkeit, ein CGMP, also ein zyklisches Guanosin-Monophosphat, nämlich das ist das Ding hier drüben, das ist dieses kleine Molekül, zu zerschneiden. Die Sache ist, dass dieses zyklische Guanosin-Monophosphat, das braucht man eigentlich, das kann das nicht einfach so zerschneiden. Das braucht man, um die Ionenkanäle aufrechtzuerhalten. Ja? Also hier haben wir so einen kleinen Kanal und von außen will nämlich hier Natrium und Calcium hier rein. Und Natrium und Calcium kommen nur hier rein, wenn das CGMP hier dran gedockt ist. Da aber unsere aktivierte Lichtmaschine sozusagen das CGMP kaputt macht, passiert Folgendes. Gumm, Klappe zu. Ja, Fenster zugemacht, es kommt kein Natrium und kein Calcium mehr in die Zelle rein. So, nächste Sache. Habe ich euch schon erklärt? So, dadurch verringert sich natürlich, wenn kein Natrium und kein Calcium mehr reinkommt, verringert sich die Natrium und die Calcium, der Calcium-Level in der Zelle, weil die Motoren, die Natrium und Calcium aus der Zelle rausschaffen, weiter aktiv sind. So, und was dann passiert ist, du hast sozusagen ganz wenig Natrium und Calcium in der Zelle, aber draußen ganz viel. Die sind alle da draußen und wollen rein, können aber nicht. Ja? Und was da passiert ist, natürlich, weil die Ionen elektrisch geladen sind, ist, es entsteht eine Spannungsungleichheit entlang der Zellmembran, sozusagen in Anführungsstrichen die Zellmembran zuckt, ja? Also nur so symbolisch, metaphorisch gesprochen. Ja. Und das Ganze wird als elektrischer Impuls an die Sehnervenzelle weitergegeben und diese leitet es an das Gehirn weiter. Und jetzt denkt man, ach, das ist ja schön, es war kompliziert, aber Gott sei Dank sind wir fertig. Nein, 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 nein. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Wenn das die einzige Reaktion in der Zelle wäre, würde nämlich Folgendes passieren. Nach einer Weile wäre unser 11-Cis-Retinal, also dieses, könnt ihr euch noch daran erinnern, an diese chemische Substanz, die da so ihren Arm ausklappt, wenn das einfach nur so da sozusagen Licht eintrifft und das keiner nicht irgendwas macht, ist es ja irgendwann mal alle. Also es hat immer nur noch ausgeklappte Arme. Wir brauchen aber ja, es kommt ja weiter neue Bilder in unsere Augen rein. Ja? Also das Gehirn sagt ja, nicht stehen bleiben von vor einer einen Stunde, als es da explodiert ist. Wir wollen weiter sehen. Ja? So, also müssen wir Folgendes machen. Wir müssen das 11-Cis-Retinal, das CGMP, also diese kleinen Dinger da, die da hier dran docken, und die Natrium-Calcium-Ion aufgebraucht hat und unbrauchbar für Lichtimpulse geworden ist, die müssen wieder abgeschaltet werden und das ganze Ding muss in seinen Ursprungszustand gebracht werden. Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Das ist dieses Wort. Verschiedene Mechanismen tun das. Ja? Nicht nur einer, verschiedene. Ich gebe euch noch einen ganz kleinen, ganz einfachen Überblick. Im Dunkelzustand lässt der Ionenkanal neben Natrium, natürlich, habe ich auch schon erwähnt, auch Calcium in die Zelle. Das Calcium wird durch eine separate Calciumpumpe wieder nach außen befördert, sodass im Dunkeln die Calciumkonzentration konstant bleibt. Haben wir schon gesagt, im erregten Zustand, also nicht erotisch erregt, sondern im lichterregten Zustand, fällt die Calciumkonzentration natürlich auch herunter. Das Problem, oder nicht das Problem, aber das Schöne ist, die Calciumkonzentration hat Einfluss auf die Phosphodiesterase. Das hat Einfluss auf dieses Molekül, auf diese Maschine, die die Dinger hier zerschneidet. Das heißt, sobald der Calciumgehalt sinkt, fängt das an, sich zu verlangsamen und wird immer schwerfälliger, da geht der Strom aus. Wird einfach abgeschaltet, das ist genau das, was wir wollten. CGMP wird nicht weiter verringert und der Ionenkanal kann sich wieder öffnen und kann wieder offen sein. Zweitens, ein Protein namens Guanylatcyclase fängt an, das CGMP zu retardisieren, wenn die Calciumkonzentration sinkt. Drittens, ein weiteres Enzym mit dem Namen Rhodopsin-Kinase fängt an, Metarhodopsin, also dieses Ding mit dem Arm, chemisch zu modifizieren, indem es, nein, stimmt nicht, diesen Molekülkomplex mit diesen Dynamitstangen, das chemisch so zu modifizieren, indem es ein Protein Arrestin anbindet. Also hier kommt dieses Arrestin-Ding dran. Und was dieses Arrestin-Ding macht, ist auch wieder ein Protein, das verhindert, dass Rhodopsin mehr Transduzin aktiviert, also dass sozusagen hier diese Schneidemaschine aktiviert wird. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt passiert was ganz Interessantes. Könnt ihr euch daran erinnern? Das Transretinal, also dieses Teil, was sich ausgeklappt hat, das fällt aus dem Dynamitkomplex raus. Ja, das wird sozusagen, der Dynamitkomplex sagt so, du, für dich habe ich keine Verwendung mehr. Dich kann ich nicht mehr gebrauchen, raus mit dir. Und außerhalb dieses Komplexes kann es zurückgewandelt werden in seinen Ursprungszustand, also sozusagen mit der Klappe wieder nach unten. Und das passiert, das passiert auf verschiedene Art und Weise, aber wir haben erstmal ein Problem. Dieses Altransretinol, also das lange Ding, ja, muss erstmal durch ein Enzym, das steht nicht, das kommt später. Wir machen es kurz. Es wird in Vitamin A zurückgewandelt. So, okay. So. Ja. Durchatmen. Und jetzt müsst ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft das Ding völlig unbemerkt in eurem Auge funktioniert. Ja? So. Und jetzt, was ihr Folgendes gesehen habt, habt ihr gesehen, dass dieses System ein nicht reduzierbares, hochkomplexes System ist. Das heißt, was nicht funktioniert ist, du kannst nicht einfach Folgendes sagen. Du kannst nicht einfach sagen, ach, weißt du was, die Phosphodiesterase, die braucht man nicht. Die entwickelt sich später. Uns reicht ja vollkommen das Transduzin aus. Lass uns einfach in einem Schritt Transduzin. Ja? Also einmal hat die Amöbe zu lange am Strand gelegen. Lass uns wenigstens durch einen Lichteinfluss Transduzin bilden. Dann kann ja der Körper der Amöbe sozusagen Millionen von Jahren das Transduzin weiter in sich behalten, in Reserve behalten, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal Lysin, Rhodopsin etc. dazu mischen und irgendwann mal dazu kommt. Aber habt ihr gesehen, das Ding ist wie so eine Mausefalle. Das Ding funktioniert entweder ganz oder gar nicht. Und Darwin hat gesagt, das ist ganz einfach, wie das funktioniert. Einfach nur in den Transmogrifier rein, Klappe zu, Transmogrifier auf und schon kannst du sehen. Und heute wissen wir, das geht nicht einfach. Was hier passiert, sind hoch komplexe Systeme, die sind nicht reduzierbar. Entweder alles oder nichts. Und wir alle müssen folgende Frage beantworten. Wie kann das sein, dass der Körper das schafft, so ein hochkomplexes System, so viele Proteine zu bilden? Habt ihr gesehen, wie viele Proteine man gleichzeitig braucht? Der ganze Komplex muss funktionieren. Jetzt nur noch als ein Indiz, geht ganz schnell. Was wir noch nicht besprochen haben, ist Folgendes. Dieses Altransretinal, also diese chemische Substanz mit dem ausgestreckten Arm, muss ja wieder zurückgewonnen werden in dieses 11-Cis-Retinal mit dem angekurbelten Arm. Das kann aber nicht da an dem Ort passieren, sondern das muss durch die Zellmembran durchgeschleift werden. Durch die Zellmembran geht das aber nicht alleine. Das braucht wieder ein Protein, das das sozusagen transportiert von dem einen Ort zu dem anderen. Und wenn es umgewandelt ist, braucht es ein Protein, was es wieder zurückbringt. Das heißt, wir brauchen noch mal mehr Proteine, die sozusagen zu diesem nicht reduzierbaren System dazugehören. Was wir auch nicht bereit besprochen haben, ist nämlich die Bereitstellung und den Transport von Altransretinal. Denn der schwimmt nicht im Überfluss einfach nur so im Organismus rum, sondern die Leber braucht das, oder in der Leber hängt sich sozusagen dein schönes Vitamin A fest, was du durch den Aufnahme der Möhre gegessen hast, und es muss von der Leber in deine Sehzellen gebracht werden. Und dazu brauchst du wieder Proteine. Und das kannst du nicht einfach nur sagen, ach, weißt du was, die Proteine, die nehmen wir später im evolutionären Prozess. Die funktionieren, entweder haben wir die alle gleich, entweder ist das funktionierende System alles da oder es funktioniert eben nicht. Was wir auch nicht besprochen haben, ist die Verknüpfung der Sehnerven mit den Nervenzellen. Wir haben nicht besprochen, wie sich die 120 Millionen dämmerungsempfindlichen Stäbchen mit den 6 Millionen Farbzapfenrezeptoren absprechen, durch Querverschallung etc. etc. Was wir nicht besprochen haben, ist, seid ihr nicht glücklich, dass wir es alles nicht besprochen haben? Ja? wie die Stäbchen sich durch die Pigmentepithelzellen ernähren, denn die haben, da gibt es nämlich gar keine Blutgefäße da. Wir haben auch nicht besprochen, wie sich die Sehnerven täglich erneuern. Machen wir ganz schnell weiter so. Und das haben wir auch nicht besprochen. Und dann könnten wir noch viel mehr besprechen. Was wir auch nicht besprochen haben, ist die Hornhaut. Das ist nämlich einfach nicht nur einfach eine transluzente Schicht, die da drüber kommt, sondern das ist ein hochkomplexes System mit ganz vielen verschiedenen hochkomplexen Proteinen, die der Körper bauen muss, damit deine Hornhaut so ist, wie sie ist. Das ist nicht einfach nur so ein Stück Plastikfolie, was du so übers Auge drüber machst. So. Und die Plastikfolie, die muss ernährt werden und naja, und so weiter und so fort. Das haben wir alles nicht besprochen. Und das haben wir auch nicht besprochen. Und das haben wir auch nicht besprochen. Und das haben wir auch nicht besprochen. Das haben wir auch nicht besprochen. So. Und jetzt kommen wir an den Punkt, und das könnt ihr euch ja schon glücklich sein, weil das Bild habt am Anfang sozusagen des Vortrages gehört und das Prediger sozusagen die Predigerrhetorik ist, du zeigst am Ende des Vortrages immer das Bild nochmal, was du am Anfang gesehen hast, dann wissen die Leute, so langsam geht es dem Ende entgegen. Okay, so. Die atheistische Antwort auf nicht reduzierbare komplexe Systeme ist folgendes. Ich möchte euch noch gern zwei Einwände nennen, die mein lieber, liebgewonnener Paul Davis sagt und wo ich ihm diesmal widerspreche. Paul Davis sagt, naja, weißt du was, das ganze Ding kann eigentlich gar kein Design sein. Das sieht zwar aus wie Design, ja, aber von dem Gott kann dieses Design nicht sein, weil viele Eigenschaften des menschlichen Körpers beinhalten Designmängel. Wie zum Beispiel die gefährliche Zusammenführung von Nahrungsmittel und Luftzufuhr durch den Hals. Und ich habe das damals gelesen und habe mir gedacht, Mensch, Paul Davis, klingt eigentlich nicht schlecht, aber mal ganz ehrlich, ist tatsächlich die Tatsache, dass du atmest und schluckst durch dieselbe Röhre, so gefährlich? Ist das tatsächlich so ein Designfehler? Also ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen gibt es inzwischen, 7,5 oder irgend sowas? Ich glaube, die wenigsten sterben heute aufgrund dessen, dass das so ein Designfehler ist. Ich glaube, wir kommen ziemlich gut zurecht mit diesem Designfehler. Und selbst wenn es ein Designfehler wäre, ist ein Designfehler tatsächlich ein starkes Argument, dass das überhaupt gar kein Design ist. Und um diese Frage zu beantworten, habe ich euch mein Auto mitgebracht, was ich vor einigen Jahren gekauft habe. Sieht man, dass inzwischen auch in die Jahre gekommen ist, weil die Kinder noch so klein sind. Dieses Auto ist nicht designt. Das ist per Zufall entstanden. Sieht man daran, dass es einen Designfehler hat. Es hat keine Flügel. Ja? Also ich könnte mich aufregen über VW, wie man Autos herstellen kann, ja, die im Stau stehen bleiben. Es wäre doch viel besser, der VW hätte Flügel und mit diesem VW könnte ich einfach fliegen. Ja? Nur folgendes ist das kleine Problem. Nur weil das keine Flügel hat, ist das kein Designfehler. VW hat sich irgendwas dabei gedacht und es muss irgendeinen Grund geben, warum das Ding keine Flügel hat. Ich weiß es auch nicht warum, aber so ist es einfach. Trotzdem ist es doch offensichtlich, das Ding ist nicht per Zufall entstanden. Und die Augenumwandlung oder die Lichtumwandlung im Auge und die Fähigkeit, dass du sehen kannst, ist hochkomplexer als jedes Auto, was du dir jemals leisten kannst. Zweitens, die zweite atheistische Antwort auf nicht reduzierbare komplexe Systeme. Paul Davis sagt, es gibt noch andere Möglichkeiten anstelle von göttlichen Designs, nämlich die Selbstorganisation. Schneeflocken tun dies auch, ganz spontan, formen unwechselbare, durchdachte, hexagonale Muster. Und darauf gibt es auch eine Antwort, nämlich die Kristallisation von Schneeflocken kennen wir, warum die passiert, wie sie passiert. Sie wird exklusiv durch die Regeln der Thermodynamik vorangetrieben und wird vollständig als ein Prozess entstanden, in dem physikalische Systeme ihre freie Energie minimieren. Das heißt, der Wassertropfen hat in Anführungsstrichen in der Kälte zu viel Energie und er muss seine Energie abgeben in seiner Form, wie er sie hat. Und er tut es, indem er diese Schneeflockenform bildet und in der Schneeflockenform weniger Energie in sich hat als zuvor. Komplexe biologische Systeme entstehen aber nicht durch eine Absenkung ihres energetischen Zustandes, sondern durch eine Erhöhung. Erhöhung, die Entropie nimmt ab und nicht zu. Und dann kommen wir zu dem Abschluss. Keine wissenschaftliche Erklärung für das Universum kann als stimmig angesehen werden, wenn sie nicht den Anschein von wohl überlegtem Design deutet. Wie deutest du das? Wie deutest du das? Welche Erklärung hast du dafür, dass wenn du deinem Freund oder deiner Freundin, deinem Mann oder deinem Ehemann oder wem auch immer in die Augen guckst und sagst, dein Auge ist phänomenal gestaltet, das hat den Anschein von Design. Welche Erklärung hast du dafür? Und jetzt sagt Thomas Nagel, auch ein Atheist, was ganz interessant ist, warum er denkt, warum unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Erklärungsmodelle kommen. Thomas Nagel ist sowas von brutal ehrlich, man könnte ihn küssen. Er sagt, und er ist ein Atheist, ich will, dass Atheismus wahr ist. Und mir ist unwohl bei der Tatsache, dass einige der intelligentesten und gut informiertesten Menschen, die ich kenne, religiöse Gläubige sind. Es ist nicht nur, dass ich nicht an Gott glaube. Natürlicherweise hoffe ich auch, dass ich richtig mit meinen Überzeugungen liege. Es ist nämlich so, ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht ein Universum, das so ist, also mit einem Gott. Und jetzt sagt er Folgendes Interessante. Meine Vermutung ist, dass dieses kosmische Autoritätsproblem kein seltener Zustand ist. Das heißt, er sagt, ich habe ein Problem mit Autoritäten. Ich möchte nicht, dass es einen Gott gibt, weil das würde bedeuten, ich müsste mich ihm unterordnen und ihn als Gott anerkennen. Und das will ich nicht. Und er sagt, ich denke, ich bin nicht alleine da. Und er denkt, dass dieser Zustand, nämlich das Autoritätsproblem ist, verantwortlich ist für viele der wissenschaftlichen und reduktionistischen Erklärungen unserer Zeit. Eine der Neigungen, die daraus hervorgehen, ist die groteske Überbeanspruchung evolutionärer Biologie, um das Leben zu erklären, inklusive das Leben des menschlichen Verstandes. Das hat damit was zu tun, dass er Verhaltenswissenschaftler ist. Thomas Nagel sagt, warum ich nicht an einen Gott glaube, ist nicht, weil ich die Indizien nicht sehe, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, und er ist super ehrlich, sagt er, ich glaube eigentlich nur nicht an einen Gott, ist, weil ich nicht an einen Gott glauben will. Und dann ist die Frage, da müssen wir uns mal hinterfragen, warum glauben wir, was wir glauben und warum glauben wir nicht, was wir glauben? Douglas Eggs, das ist jetzt ein gläubiger Christ, sagt Folgendes, Ziegel kommen nicht von selbst, es sei denn, sie macht jemand. Oder heute würde man sagen, es macht jemand eine Maschine, die Ziegel macht. Aber viel komplexere Dinge wie Fliegen und Pferde passieren irgendwie einfach so, ohne dass sie jemand gemacht hat. Zumindest erzählt man uns das. Ich bin an diesen Schluss gekommen. Ich weiß nicht, wo du bist. Als ich Medizin studiert habe, habe ich ganz oft in dem Unterricht gesessen oder habe Bücher gelesen und ich habe in mir ist ein Gefühl der Anbetung hochgekommen. Ein Gefühl der Anbetung, weil wenn ich gesehen habe oder gelernt habe und auswendig lernen musste, wie komplex diese Dinge sind, ist in meinem Herzen, hat sich Folgendes gezeigt. Der Sohn Gottes erschuf diese Welt mit folgendem Ziel, sich selbst in einem Abbild seiner großartigen Exzellenz zu kommunizieren. Die Schönheiten der Natur sind in Wirklichkeiten Emanationen, also sozusagen Lichtblicke oder Schatten der atemberaubenden Schönheit des Sohnes Gottes, sodass, wenn wir Blumenwiesen und sanfte Meeresbrisen genießen, wir nur die sozusagen wie so eine Art Lichtstrahl der angenehmen Güte von Christus wahrnehmen. Die kristallklaren Flüsse und die rauschenden Ströme bergen die Fußspuren seiner angenehmen Gnade und Freigebigkeit. Wenn wir das Licht sehen, die helle Sonne und goldenen Ränder einer Abendwolke, betrachten wir einen Abriss seiner Herrlichkeit und Güte. Und beim blauen Himmel sehen wir seine Milde und Sanftheit. Und das Ganze ist, weil Gott in unendlicher Weise in grandioser Attraktivität und brillanter Vollendung jedes Geschöpf übertrifft. Was siehst du? Was siehst du, wenn du dein eigenes Auge siehst? Was siehst du, wenn du den Mond siehst? Was siehst du, wenn du entdeckst, wie exzellent und fein das ganze Ding abgestimmt ist? Was sagt dein eigenes Herz? Sagt dein Herz, ich will es nicht? Oder entdeckt dein Herz etwas von der Großartigkeit dessen, der dieses Universum gemacht hat? Weil ich glaube, wenn Paul Davis uns danach fragt, dass der Anschein von Design erklärt werden muss, bin ich ganz ehrlich, habe ich eine ganz einfache Theorie. Die ist ganz simpel. Und das ist die sogenannte Ententheorie. Die Ententheorie besagt Folgendes. Wenn es quakt wie eine Ente, watschelt wie eine Ente, fliegt wie eine Ente, ist es kein Hund, der so tut, als wäre er eine Ente. Dann ist es eine Ente. Wenn das Ding aussieht, als hat das göttliches Design, wenn das Ding durchdacht ist, ausgeklügelt bis ins kleinste Detail, ist es das, was die Natur nur so tut, als ob sie geschaffen ist? Oder ist sie es?
die Antwort auf dein eigenes Herz geben.